Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Der Titel Mannenberg, die inoffizielle Hymne der südafrikanischen Anti-Apartheid-Bewegung. Musik der Jazzlegende Abdullah Ibrahim. Der Pianist ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Wir erinnern an ihn. Und haben noch eine Legende im Programm, die isländische Video- und Klangkünstlerin Steinar, zu sehen gerade im Haus der Kunst in München. In Köln muss das Museum Selma erst gebaut werden. Es soll die Geschichte der Migration zum Thema haben. Bis es soweit ist, bietet die Geschichte des Museums selbst viel Stoff für die Berichterstattung. Zuerst aber in die Ukraine. Gestern haben wir berichtet über Zerstörungen an Kulturstätten, darunter die UNESCO-Welterbestätte Höhlenkloster in Kiew. An den Angriffen gab es heute international Kritik. Kulturstaatsminister Wolfram Weimar sagte dazu im Deutschlandfunk:
Ich bin entsetzt über diesen Vorgang. Wir verurteilen diesen Angriff auf ein Heiligtum der Christenheit, denn es ist zugleich eine Attacke auf das kulturelle Selbstbewusstsein der Ukraine.
Solche russischen Angriffe auf Innenstädte und die Kultur haben in den letzten Wochen erheblich an Intensität zugenommen. Olena Balun ist Kunsthistorikerin aus der Ukraine, die an der Akademie für Bildende Künste in München arbeitet. Ich habe sie gefragt, was Orte wie das Höhlenkloster für die Menschen in der Ukraine bedeuten, wie wichtig sie sind für die nationale Identität, was sie dann ja auch zu Angriffszielen macht.
Das hat eine sehr große Geschichte. Es hat nicht nur eine religiöse oder eine künstlerische Bedeutung, sondern für die Staatlichkeit der Ukraine und für die Identität im Laufe der Jahrhunderte, die Geschichte, die damit zusammenhängt, zuerst von Kiewer Rus, dann von den Saporoger Kosaken, die auch sehr viel für diese Kulturstätten getan haben. Und sie werden ja auch mit der Staatlichkeit der Ukraine sehr stark in Verbindung gebracht und dann auch für die spätere Zeit, auch in den 90er Jahren, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, als auch dann die Entschlafungskathedrale wieder aufgebaut wurde zum Beispiel, spielt das einfach eine sehr große Rolle.
Kiew ist der Ort des Höhlenklosters, also die Hauptstadt der Ukraine. Die Staatlichkeit ist erst allmählich entstanden, aber das ist alles ganz eng verbunden mit dem Höhlenkloster.
Selbst in der Zeit, dass man nicht religiös sein durfte, zum Beispiel in der Sowjetunion, hat es eine sehr starke konsolidierende Rolle gehabt. Überhaupt im Laufe der Geschichte der Ukraine spielte die Religion eine identitätsstiftende Rolle, egal ob der Staat atheistisch war oder nicht. Und es ist, glaube ich, auch in den letzten Jahren auch ein Wahrzeichen für sehr vieles in der Ukraine gewesen. Hat ja auch was zu tun mit den letzten Ereignissen auch auf dem Gebiet der Religion. Sehr lange Zeit hat Russland den Moskauer Patriarchat in dem Höhlenkloster quasi installiert. Und russische Kirche ist nun mal ein ziemlich mächtiges Propagandaapparat des russischen Staates. Das ist keine apolitische Kirche. Seit einiger Zeit ist nun Moskauer Patriarchat nicht mehr dort. Da ist wieder Kiewer Patriarchat. Und das ist auch etwas nicht nur Symbolisches, sondern ja auch Religionspolitisches und auch sehr Wichtiges für die Ukraine, auch als Zeichen. Man kann sich denken, was das an dem Stimmungsbild und auch an dem Angriffsziel Höhlenkloster vielleicht ausmachen konnte.
Das Höhlenkloster ist wegen seiner historischen, kulturellen Bedeutung UNESCO-Welterbe, genießt also eigentlich besonderen Schutz. Aber der Schutz scheint hier doch eher ein symbolischer zu sein. Einen wirksamen Schutz, den gibt's ja gar nicht. Die UNESCO kann nur protestieren.
Naja, das ist die Frage, was kann dann so eine Organisation? Wenn man bloß Bedauern ausdrückt, dann bringt es konkret dem Schutz solcher Monumente wenig. Und solange Russland nicht ausgeschlossen wurde, gibt es da eigentlich auch nicht viel Wirksamkeit in solchen Äußerungen.
Sie selbst haben gearbeitet über die ukrainische Avantgarde zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Da gab es offenbar eine Art Renaissance im Land, getragen von Künstlern und Intellektuellen, eine Bewegung, die das Land erneuern wollte. Aber dieser Aufschwung, kann man bei Ihnen nachlesen, der fand dann in der Sowjetunion ein Ende. Es gibt ja auch bereits im Zarenreich immer wieder Versuche, die Ukraine zu russifizieren, die ukrainische Sprache zu verbieten. Steht also der aktuelle Angriffskrieg Russlands in einer historischen Kontinuität?
Ja, das definitiv. Es gibt eine sehr lange Vorgeschichte tatsächlich. Die Renaissance, von der Sie sprechen, die ging in die Geschichte unter dem tragischen Begriff der erschossenen Renaissance ein. In den frühen 20er Jahren gab es tatsächlich einen starken Aufschwung, eigentlich schon davor. Mit der Unabhängigkeit der Ukraine 1917 wurden sehr viele Institutionen gegründet, die vorher nicht möglich waren, weil die Ukraine als Provinz lange Zeit behandelt wurde. Unter anderem die Kunstakademie. Selbst nach dem Anschluss an die Sowjetunion waren sehr viele Dinge in den 20ern möglich. Da ist zum Beispiel auch das Filmstudio gegründet worden, Alexander Dushenko Filmstudio. Das war eins der modernsten Filmstudios in Europa, muss man sich vorstellen. Das, was jetzt auch in jener Nacht ein Teil davon, Kostümarchiv ist ja abgebrannt zum Beispiel. Es waren sehr viele Dinge auf einem höchsten Niveau passiert, im Theater, im Kino, in der bildenden Kunst, in der Musik, in der Literatur, die in den 30er Jahren brutalst gedrosselt wurden. Eine ganze Schicht an den Intellektuellen und Kunstschaffenden wurde physisch vernichtet durch die stalinistische Regierung. Und das hat mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Selbstverständnis, mit der Identität in der Ukraine sehr viel gemacht und auch mit der Wahrnehmung der Ukraine nach außen. Und das, was man jetzt in den Jahren des Krieges jetzt beobachtet, führt schon auf viele ungute Vergleiche. Sehr viele Tendenzen erkennt man leider.
Die ukrainische Kunsthistorikerin Olena Balun von der Akademie der Bildenden Künste in München über kontinuierliche Angriffe auf die Kultur und Identität der Ukraine. Die Reparatur des Höhlenklosters in Kiew, so schätzen heute Experten, wird etwa 2 Jahre dauern. Kultur und Identität der Migrantinnen und Migranten, die nach Deutschland gekommen sind, vor allem um hier zu arbeiten, sollen das Thema eines neuen Museums sein, das in Köln entstehen soll. Selma soll es heißen. Und die großen Pläne, die schon über ein Jahrzehnt zurückreichen, standen schon kurz vor der Umsetzung. Die dauerte dann aber so lange, dass die Kosten aus dem Ruder gelaufen sind. Selma stand vor dem Aus. Jetzt wird es kleiner gedacht und damit vielleicht gerettet. Unser Nordrhein-Westfalen-Korrespondent Jonas Panning über Selma, das Platz finden soll, an einem Ort der Arbeit.
Es dauert etwas, bis Timo Glatz an seinem dicken Bund den passenden Schlüssel gefunden hat. Dann schließt er eine alte, schwere Metalltür auf. Ein paar Schritte und der Sprecher des Kölner Vereins Domit steht in einer riesigen Fabrikhalle, in der einst Motoren hergestellt wurden. Noch immer liegt hier der Geruch von Schweröl in der Luft. Dabei steht die Halle seit Jahrzehnten leer.
Ich bin mit Menschen hier durch die Halle gegangen, die damals hier gearbeitet haben. Und die haben mir erzählt, wie laut das hier war, wie die Maschinen gebrummt haben. Und dass es fast ausschließlich in den 1960er und 70er Jahren von Menschen mit einer Migrationsgeschichte betrieben wurde.
Aus der Türkei, Italien, Bulgarien und dem früheren Jugoslawien kamen die Arbeiter. Auch an ihre Geschichte soll im Museum Selma irgendwann erinnert werden. Im Kölner Stadtteil Kalk, der von migrantischem Leben geprägt ist. 150.000 Zeitzeugnisse hat der private Verein bereits gesammelt. Hier in der alten Fabrikhalle will er sie ausstellen. Auch Stücke, die mit der Geschichte dieser Halle zu tun haben.
Es gibt einen Arbeiter, den wir vor einigen Jahren hier kennengelernt haben, der aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist. Und der hat uns einen schiebbaren Werkzeugkoffer gegeben, den er damals hier in der Halle 70 verwendet hat.
Bis es soweit ist, werden allerdings noch Jahre vergehen. Denn wegen der allgemeinen Kostensteigerungen droht auch das Museum Selma deutlich teurer zu werden. Um es überhaupt am geplanten Ort realisieren zu können, wurde die vorgesehene Fläche drastisch verkleinert, erklärt Glatz. Übrig bleiben soll nur etwas mehr als die Hälfte des ursprünglich geplanten Raumes.
Wir werden zuerst 60% dieser Halle sanieren und so ein Museum ausbauen. Und die restlichen 40% werden erstmal als Trockenhalle stehen bleiben. Und sollten wir über Sponsoring oder Fundraising in den nächsten 15 oder 20 Jahren über Mittel verfügen, dann würden wir auch in einem zweiten oder dritten Bauabschnitt diesen Teil der Halle weiter ausbauen.
Die Investitionsmittel für das geplante Migrationsmuseum sollen jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Land kommen. 2019 waren dafür zusammen 44 Millionen Euro vorgesehen. Allerdings konnten die Verhandlungen mit der Stadt über Grundstück und Gebäude erst im vergangenen Jahr abgeschlossen werden. Die Kosten waren in der Zwischenzeit auf 77 Millionen Euro explodiert. Da weder Bund noch Land ihre Mittel aufstocken wollten, blieb nur die Alternative, die Ausstellungsfläche zu reduzieren. Denn auch die Stadt Köln sieht sich nicht in der Lage, über das Grundstück und die Halle hinaus das Projekt finanziell zu unterstützen, erklärt Kulturdezernent Stefan Schals.
Die Stadt Köln betreibt ja eigene Institutionen und eigene Museen. Und wir sind natürlich mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln schon am Limit. Also wir können im Moment einfach nicht zusätzliche Museen uns leisten in der Stadt Köln.
Dabei begrüßt der Kölner Kulturdezernent das Projekt grundsätzlich.
Total wichtig. Ich glaube, würde wirklich sehr gut passen und würde, ich glaube, das Angebot an thematischen Schwerpunkten, was wir in den Museen setzen, natürlich nochmal sehr gut ergänzen.
Um das Vorhaben nun endlich realisieren zu können, hat der Kölner Oberbürgermeister Thorsten Burmeister von der SPD vor 2 Wochen einen runden Tisch mit allen Beteiligten initiiert. Hier hat der Trägerverein die kleinere Museumsvariante vorgestellt. Kulturdezernent Charles.
Die wichtige Erkenntnis war, dass sowohl das Land wie auch der Bund gesagt hat, das finden wir in der Sache richtig. Die Schwierigkeit, die wir im Moment haben, ist der Faktor Zeit.
Charles meint damit, dass die Fördermittel des Bundes verfallen, wenn sie nicht bis zum Ende des Jahres abgerufen werden. Timo Glatz vom Trägerverein DOMIT gibt sich aber zuversichtlich.
Wir gehen derzeit davon aus, dass wir es schaffen, noch in diesem Jahr die Bauplanung abzuschließen für die Umplanung in dem kleineren Museum und beim Bund dann diesen prüffähigen Antrag einreichen können.
Wann das Museum fertig sein wird, da will sich Glatz noch nicht festlegen. Ursprünglich war die Eröffnung für das Jahr 2029 geplant.
Das Museum für Migration Selma in Köln. Bis zum Jahresende gibt's eine letzte Chance für das Haus. Das Münchner Haus der Kunst, 1937 eröffnet als Haus der deutschen Kunst und damit der Propaganda, ist heute ein Ort, an dem Kunst Fragen stellt und experimentieren kann. Eine Reihe zeigt dort historische Experimente, Pionierinnen der Medienkunst nämlich. Aktuell die isländische Künstlerin Steinar, die ausgebildete Geigerin ist und seit den 70er Jahren Ton- und Bilderzeugung auf ganz neue und mit elektronischen Mitteln verbunden hat. Playback heißt die Ausstellung im Haus der Kunst, die Julian Ignatowitsch gesehen und gehört hat.
Es war ein lebensverändernder Moment für die klassisch ausgebildete Geigerin Steinar, als sie in den 1970er Jahren ihr Instrument in die Hand nahm und etwas völlig Neues ausprobierte.
Sie spielt das Video mit der Geige, das heißt, sie transformiert das Bild über die verschiedenen Tonhöhen, über Vibrationen, über eben verschiedene Ausdrucksarten der Geige.
Erklärt Kuratorin Marlene Mützel. Violin Power, die Kraft der Geige, demonstriert dieses Video in wackeligen, verzerrten, flimmernden Bildern. Die Geige dient als Schnittstelle zum Visuellen. Die erzeugten Töne werden durch eine Elektronik in Bildsignale umgewandelt und von einem Fernseher wiedergegeben. Die Geige ist in dieser Arbeit also nicht nur Ton, sondern auch Bilderzeuger. Das war eine Revolution für die multimediale Kunst in den 70er Jahren und für die Künstlerin Steinar selbst.
Dieser disruptive Moment war genau das, was sie wollte. Und eben eigentlich die Möglichkeit, nicht mehr nur diese klassische Musik zu spielen, sondern das Video damit zu spielen und dass diese Geige zu sowas ganz Zerstörerischem wird irgendwo schon, war ja ihr Ansatz für dieses Werk.
Von nun an arbeitet Steinar daran, Klänge, Schwingungen und Signale sichtbar zu machen, Bild und Ton miteinander zu verbinden, die Prinzipien des einen Mediums mit denen des anderen auszutauschen. So wie zum Beispiel auch im Werk Noise Fields, das sie zusammen mit ihrem Ehemann Woody Wasulka umsetzt, mit dem sie lange zusammenarbeitete.
Steinar und Woody gehen Ende der 1960er gemeinsam nach New York und treffen da eben auf so ein ganz lebendiges Umfeld. Also sie haben eben auch immer ganz viele KünstlerInnen bei sich im Studio gehabt, im Atelier. Und haben dann aber diesen neuen Raum gefunden, The Kitchen, wo sie diese neue Plattform eigentlich initiiert haben. Eigentlich mehr so als Ort des Zusammentreffens, aber ein Ort, den es bis heute gibt und der bis heute auch bekannt ist, eine Plattform zu sein für experimentelle Musik, aber auch genau dieses genreübergreifende Arbeiten.
Gordon Mutter Clark schnitt Gebäude in der Mitte durch. Steve Reich und Philip Glass entdeckten die neue Musik. Und Stena, zusammen mit Weggefährtinnen wie Joan Jonas, eben den Videorekorder. Der Kamera nähert sie sich wie einem Musikinstrument. Spielt sie virtuos, wie im Fall der Geige, oder gibt die Führung ganz aus der Hand, wie im Fall der Installation Machine Vision von 1978, bei der mehrere automatisch gesteuerte Apparate zufällige Bilder generieren.
Und die Kameras filmen aber nicht nur in den Raum, sondern haben auch noch so optomechanische Tools. Das heißt zum Beispiel, eine Kamera zoomt, die andere Kamera filmt in den Spiegel, der sich bewegt. Und genau darum geht's, dass eben so verschiedene Perspektiven des Raumes sichtbar werden.
Wenn man so will, sind Stenas jetzt in München zu sehende frühe Arbeiten Vorboten für elektronische Musik, den medialen Bildstrom und künstliche Intelligenz. In den neueren Arbeiten tritt an die Stelle der sehr technischen Ästhetik dann auch eine poetisch-kosmische Ausdrucksform, die in der Schau durch das Überwältigungswerk Borealis erlebbar wird. Auf mehreren, fast 4 Meter hohen Videoleinwänden schäumt Wasser, türmen sich Wellen, bricht Eis, sprudelt und blubbert es. Stena hat die Naturaufnahmen aus ihrer isländischen Heimat mit speziellen Techniken bearbeitet, überlagert und mit Sound unterlegt, sodass eine scheinbar große Naturerfahrung im Museum entsteht. Auch das kann man als Kommentar zur Digitalisierung, zur Ausbeutung der Natur, zum Anthropozän verstehen. Oder man verliert sich einfach in den spektakulären Bildern und den betörenden Klängen. Stenas Kunst funktioniert intellektuell und emotional. Sie fordert den Besucher und fördert Erkenntnisse zutage. Sie macht Töne sichtbar und Bilder hörbar. Eine Pionierin der Medienkunst, die viel zu spät jetzt endlich ihre erste große Einzelausstellung in Europa bekommt.
Die isländische Medienkünstlerin Stena im Haus der Kunst in München. Abdullah Ibrahim war nicht nur der weltweit populärste Jazzmusiker seines Kontinents Afrika, er hat seine Prominenz auch in den Dienst der Anti-Apartheidsbewegung seines Heimatlandes Südafrika gestellt. Seine Komposition Mannenberg, benannt nach einem Township in Kapstadt, wurde zur Hymne der Bewegung. Abdullah Ibrahim schrieb sie im Exil. Er kehrte erst nach der Wahl Nelson Mandelas zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas zurück. Seine Musik verbindet afrikanische und westliche Tradition mit Abdullah Ibrahims eigener, tiefer Spiritualität. Musik verstand er als Medizin. Gestern ist er 91-jährig im bayerischen Aschau gestorben, wo er seit Jahren lebte. Ein Nachruf von Carsten Mützelfeld.
Our work is only to create conditions.
Unsere Aufgabe ist es, Bedingungen zu schaffen, die das Beste im Menschen zum Vorschein bringen. Ein Stück Musik ist also ein Hilfsmittel, um tiefer in die eigene Seele vorzudringen, tiefer als ein Mensch es normalerweise tut. Und ein Mittel, um ihm das Gefühl zu vermitteln, Teil einer Gemeinschaft zu sein.
Community with him.
Abdullah Ibrahim wird als Adolf Johannes Brandt am 9. Oktober 1934 in Kapstadt geboren. Mit 7 erhält er seinen ersten Klavierunterricht und tritt mit 15 ein erstes professionelles Engagement an. Adolf begleitet ein populäres Vokalensemble und spielt mit den Tuxedo Slickers, einer schwarzen Big Band in Cape Town. Auch in Johannesburg macht er sich bald einen Namen als Dollar Brandt. Nach dem rassistischen Massaker in Sharpeville 1960 entscheiden Brandt und seine Lebensgefährtin, die Sängerin Satima Bea Benjamin, 1962 nach Europa auszuwandern, erste Station Zürich. Hier im Club Africana, in dem der Pianist regelmäßig spielt, trifft er den Saxophonisten John Coltrane und zwei seiner wichtigsten musikalischen Vorbilder, die Pianisten Thelonious Monk und Duke Ellington. Für ihn Brüder im Geiste.
It was a meeting of the hearts and souls and long lost friends.
Es war ein Treffen der Herzen und Seelen langer getrennter Freunde. In Südafrika haben wir sie nie als amerikanische Musiker wahrgenommen. Für uns war Ellington nur der weise alte Mann, ein Mitglied der erweiterten Familie.
It is just that extended family.
1965 heiraten Brand und Benjamin in London. Kurz darauf folgen sie einer Einladung Ellingtons nach New York. Und Dollar spielt eine Zeit lang in der Big Band des Orchesterleiters. Unter dem Eindruck der wachsenden Bürgerrechtsbewegung sieht Brand immer mehr Gemeinsamkeiten zwischen den Schwarzen in den USA und denen Südafrikas und versteht Musik als Ausdruck der Suche nach Identität. 1968 konvertiert er zum Islam und nennt sich von nun an Abdullah Ibrahim. ...1974 nimmt Ibrahim Mannenberg auf. Der Titel wird zur inoffiziellen Hymne der Anti-Apartheid-Bewegung, zunächst in Südafrika, alsbald weltweit. Der Druck auf die rassistische Regierung Südafrikas zeigt Ende der 80er Wirkung. 1990 kommt Nelson Mandela nach jahrzehntelanger Haft frei. 4 Jahre später wird er der erste schwarze Präsident des Landes. Einer der Künstler, die bei seiner Amtseinführung auftreten, ist Abdullah Ibrahim. Und er folgt Mandelas erklärtem Wunsch, Afrikas berühmtester Jazzmusiker möge in sein Heimatland zurückkehren. Wenn er nicht in Südafrika war, fand Abdullah Ibrahim Ruhe in einem Kleinod im Chiemgau. Im bayerischen Söllhuben nahm er 2019 mit fast 85 Jahren das Soloalbum Dreamtime auf. Das Bekenntnis eines in sich ruhenden, aufrichtigen Humanisten und Träumers.
We just try to the best of our ability to love 100% truth. We deal with absolute beauty. 25 hours a day. 100% nothing else but beauty.
Der Jazzpianist Abdullah Ibrahim ist gestorben im Alter von 91 Jahren. Die Kulturmeldung mit Michael Köhler beginnt mit einem Verlag, der Frankfurt verlässt.
So ist es. Seit heute steht nämlich fest, der S. Fischer Verlag verlässt die Mainstadt. Ab Sommer 2027 ist dann Berlin der Hauptsitz des Verlages. Mit dem Umzug kehre der Verlag an seinen Gründungsort zurück. Die Programmleitungen von S. Fischer arbeiten längst in Berlin. Marketing, Vertrieb, Presse, Veranstaltungsabteilungen werden dann dort gebündelt. Der Frankfurter Literaturkritiker Christoph Schröder sagte dazu im Büchermarkt des Deutschlandfunks heute:
Also ich glaube, dass das wirklich ein sehr schwerer Schlag für die Literaturstadt Frankfurt ist. Das kann man sich auch gar nicht schönreden, wenn man bedenkt, wie sehr ein Verlag und seine Mitarbeiter und auch die Autoren, die dadurch in die Stadt kommen, auf das intellektuelle Leben einer Stadt ausstrahlen, auf die Universität, auf die literarischen Institutionen, auf die Veranstalter, dann kann man das, glaube ich, gar nicht als gravierend genug bezeichnen. Dieser Umzug des S. Fischer Verlags jetzt nach Berlin wird für diese Literaturstadt Frankfurt sehr problematisch sein.
Sagt Christoph Schröder. Frankfurt bleibe dennoch ein Standort des Verlags mit Lektorat und kaufmännischem Bereich. Unsere Entscheidung für Berlin ist keine gegen Frankfurt. Berlin wird künftig unser Hauptsitz sein, Frankfurt aber ein wichtiger Anker. So Geschäftsführerin Christina Domann. Ein russischer Künstler und Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist im Osten Polens erschossen worden. Die Behörden ermittelten wegen des Mordes an Semjon Skrepetski. In Verbindung mit dem Mord wurden 2 belarussische Staatsangehörige festgenommen. Die beiden wurden nahe dem belarussischen Konsulat in Biała Podlaska im Osten Polens festgenommen. Skrepetski hieß mit bürgerlichem Namen Robert Kusowkow. Er ist für seine provokativen Karikaturen bekannt, mit denen er bekannte russische Politiker aufs Korn nahm. Darunter natürlich auch den russischen Präsidenten Putin, aber auch den früheren sowjetischen Diktator Stalin. Aus Angst vor Verfolgung in seiner Heimat zog Skrepetski 2021 nach Polen. Der Wiener Philosoph Peter Kampitz ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Kampitz war Gründungsdekan der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaften der Uni Wien und Mitinitiator der Donau-Uni Krems. Er galt als Spezialist für das Werk des französischen Existenzialisten Jean-Paul Sartre, den er auch noch kennengelernt hatte. Er äußerte sich auch zu hochschulpolitischen Themen und kritisierte den Bologna-Prozess. Die Frage nach der Freiheit des Menschen beschäftigte ihn sein Leben lang, nämlich die, die durch Hirnforschung angezweifelt werde oder auch durch Pandemien eingeschränkt.
Die Kulturmeldung mit Michael Köhler. Dankeschön. Der G7-Gipfel in Frankreich, die Lage im Nahen Osten und der US-Zolldeal im EU-Parlament, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler.